Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe, in der wir uns mit der dramatischen Lebensgeschichte von Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth beschäftigen werden. Überliefert ist uns diese Geschichte im Buch Ruth, das im Alten Testament auf das Buch der Richter folgt, und in dieser Zeit hat sich diese Geschichte auch ereignet, in der Richterzeit. Die hebräische Bibel ordnet die alttestamentlichen Schriften in eine andere Reihenfolge. Wie wir hier bei dieser Aufstellung sehen, befindet sich das Buch Ruth in der hebräischen Bibel an einem ganz anderen Ort, also nicht hier, wo wir es erwarten würden, nach dem Richter, sondern hier bei der Ketubim, den Schriften. Und sie gehören zu den fünf Megillot, die fünf Festrollen, zu denen noch Hohelied, Prediger, Klagelied und Esther gehören. Festrollen nennt man diese Bücher, weil sie alljährlich an wichtigen jüdischen Festen gelesen werden. Das Buch Ruth wird beim Wochenfest, das ist Pfingsten, gelesen. Von daher sind wir mit dieser Predigtreihe perfekt von der Jahreszeit. Wir sind auch in der Zeit, wo wir dann Pfingsten feiern werden. Und dieses Buch Ruth wurde jeweils bei dem Wochenfest gelesen. Das Hohelied wird am Passafest und das Predigerbuch am Laubhüttenfest gelesen. Die Klagelieder von Jeremia werden am Gedenktag für die beiden Tempelzerstörungen von 587 vor Christus durch die Babylonier und 70 nach Christus durch die Römer verlesen. Die Klagelieder beginnen mit dem Aufschrei, übrigens vielleicht mal interessant, die wieder mal zu lesen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ach, wie einsam ist die Stadt geworden, die früher voller Menschen war. Einst war sie bei allen Völkern geachtet, jetzt gleicht sie einer schutzlosen Witwe. Sie, die Herrin über viele Länder, muss nun als Sklavin Frondienst leisten. Das liest man immer. Ich habe sogar mal gelesen, dass sogar Juden das Klagelied wöchentlich lesen. Weil es ist ein Skandal für einen Juden, wenn er Jerusalem sieht, mit dem Felsendom im Zentrum, wo der Tempel stehen müsste. Nun, das Buch Esther wird am Purimfest gelesen. Die Juden freuen sich an diesem Fest über das Wunder, dass das Volk Israel unter persischer Herrschaft nicht vernichtet werden konnte. Das ist bei den Juden, wird das so ein bisschen wie Fasnacht gefeiert. Wir werden uns jeden Sonntag mit einem der vier Kapitel im Buch Ruth genauer beschäftigen. Und für das erste Kapitel habe ich diese Überschrift gewählt: Gott hat mir Schweres angetan. Die Erzählung berichtet uns gleich zu Beginn wie die tragische Ausgangslage der Geschichte. Es ist wie bei einem Krimi, bei dem zuerst jemand ermordet wird und dann fragen wir uns die ganze Zeit, wer ist jetzt der Mörder? Meistens ist es der Erste, der verdächtigt wird, ist es eh nie, aber wer ist es dann? Und so ähnlich ist das hier. Zuerst erlebt eine Frau den Supergau ihres Lebens und wir fragen uns, wie sich das Leben dieser Frau gestalten wird. Wie wird sie ihr zerstörtes Leben meistern und wird Gott ihr Schicksal wenden? Wird sie Gott treu bleiben oder wird sie ihn anklagen? Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. In jener Zeit lebte Naomi. Richterzeit nennen wir diesen Zeitabschnitt in der Geschichte Israels, der mit der Landnahme und Besiedelung des Landes Kanaan unter der Leitung von Josua begann und circa 325 Jahre dauerte und mit dem ersten israelitischen König, dem König Saul, endete. Hier sehen wir das auf dieser Tabelle, die Eroberung Kanaans, Richter regieren in Israel und dann kommt das Königreich. Die Richterzeit war eine düstere und turbulente Zeit. Denn das Volk Israel wandte sich immer wieder von Gott ab. Die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Es ist einfach katastrophal, wenn man das alles liest. Solches Verhalten blieb nicht ohne Folgen. Gott ließ immer wieder räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Es ergab sie auch den feindlichen Nachbarvölkern preis, sodass sie ihnen nicht mehr standhalten konnten. Dass das Elend den Israeliten unerträglich wurde, erinnerten sie sich plötzlich daran, wir hatten doch noch einen Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, und dann schrien sie zu diesem Gott, hilf uns. Erstaunlicherweise half Gott immer wieder. Er berief Richter, wie zum Beispiel Gideon, die das Volk führten und von den unterdrückten Völkern befreite. Nun denkt man, jawohl, jetzt hat dieser Richter geholfen, es ist alles bestens. Doch kaum ging es den Israeliten besser, verließen sie ihren Gott, der ihnen geholfen hatte, und es begann alles wieder von vorne. Sie begannen wieder die anderen Götter zu verehren, der Völker um sie herum. Die Folge war Niedergang und Unterdrückung. In Zeiten des Niedergangs waren auch landesweite Hungersnöte nicht selten, denn ihre Feinde zündeten die Felder an, bevor sie sie ernten konnten, und so verbreiteten sich in ganz Israel immer wieder Hungersnöte. Und so flohen viele Juden in die Nachbarländer, um dort zu überleben. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Und diese Familie wird uns auch gleich namentlich vorgestellt. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Naomi, die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Bethlehem war die Heimatstadt, war ihre Heimatstadt. Und wer die Bibel kennt, wer nur schon die Weihnachtsgeschichte kennt, wird ahnen, dass diese Geschichte etwas mit Jesus zu tun haben könnte. Denn die Herkunftsfamilie von Jesus kam auch aus Bethlehem. Und wir werden das im vierten Teil dieser Reihe genauer anschauen. Diese Familie gelang es, dem Hungerstod zu entkommen, aber das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Das muss ein schwerer Schlag für die Familie gewesen sein. In Moab, und jetzt ist der Hausherr tot. Doch Naomi hatte noch zwei Söhne, die sich um ihren Lebensunterhalt kümmern konnten. Und diese Söhne heirateten moabitische Frauen. Orpa und Ruth hießen sie. Das übrig gebliebene Glück wurde nach wenigen Jahren zerstört. 10 Jahre später starb auch Machlon und Kilion. Das war nun der absolute Tiefschlag im Leben von Naomi. Schlimmer konnte es nicht mehr werden. Ihr Mann und ihre beiden Söhne gestorben, und da beide Söhne kinderlos waren, hatte sie auch keine Enkel. Naomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Mit anderen Worten, niemand sorgte für sie. Da gab es keine Ergänzungsleistungen, kein Sozialamt, nichts. Sie hatte keine Nachkommen mehr und lebte als Ausländerin in Moab. In der damaligen Gesellschaft war das die totale Katastrophe. Naomi erlitt den größtmöglichen Schicksalsschlag, den Super-GAU des Lebens. Schlimmer könnte man sich kaum ausdenken, außer dass sie noch selber stirbt. Aber das ist ja manchmal noch besser, als in so einer Not zu leben. Wen wundert es, wenn diese Frau enttäuscht ist und verbittert wird? Wird sie diese Schicksalsschläge verkraften, ohne sich von Gott abzuwenden, den sie für ihr Schicksal verantwortlich macht? Naomi hörte, dass Gott dem Volk Israel geholfen hatte und die Hungersnot zu Ende sei. Und selbst wenn ihre beiden Schwiegertöchter bei ihr geblieben wären, wollte sie in ihre Heimat nach Bethlehem zurück. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie und unterwegs wurde Naomi immer klarer, dass es für ihre Schwiegertöchter nicht zumutbar ist, mit ihr in Bethlehem zu leben. Das konnte sie ihnen nicht zumuten. Sie forderte die beiden auf, kehrt wieder um, geht zurück, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. In Israel werden sie als moabitische Frauen keinen Mann finden und somit keine Kinder bekommen und keine Familie gründen können. Und Naomi wünschte ihnen, Gott gebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Mit mir habt ihr keine Zukunft. Sie küsste ihre Schwiegertöchter und verabschiedete sich. Doch sie weinten. Und sie sagten, dass sie sich von ihr nicht trennen wollten. Aber Naomi insistierte. Es schien ihr einfach unzumutbar. Und unbeeindruckt von ihren Tränen forderte sie erneut auf, kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Nein. Hätte Naomi noch andere Söhne gehabt, so hätten die Frauen ihrer verstorbenen Brüder heiraten müssen und für den Lebensunterhalt aufkommen. Sie hätten auch dafür sorgen müssen, dass das Erbe ihrer verstorbenen Brüder erhalten bleibt. Das werden wir dann noch genauer ansehen, dass die Leviratsehe, die kommt dann noch schon ins Spiel. In dieser ganzen Geschichte. Das wäre die Aufgabe der Brüder gewesen, damit die Frauen, die verwitterten Frauen versorgt sind. Aber Naomi hatte keine Söhne mehr, die sich ihre Schwiegertöchter annehmen könnten. Und nochmals forderte sie die beiden auf, umzukehren. Und erklärte ihnen, wie aussichtslos die Situation tatsächlich ist. Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst, wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde, heute heiraten und dann einen Sohn zur Welt brächte, ja, wolltet ihr so lange warten? Bis sie groß geworden sind. Das müssten ja noch zwei Söhne sein. Und wir wissen ja mittlerweile in unserer Gemeinde, wie lange das geht, bis ein Kind kommt. Weil ja so viele kommen. Aber ich wusste es auch schon vorher. Wolltet ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter. Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr, Jahwe, der Gott Israels, mir bereitet hat. Das kann ich euch nicht zumuten. Die beiden Schwiegertöchter waren erschüttert. Ruth und Orpa weinten noch mehr. Sie waren hin und her gerissen. Offensichtlich hatten sie ein sehr gutes Verhältnis zu Naomi und der Gedanke, sie allein ihrem Schicksal zu überlassen, schmerzte sie. Aber Naomi hatte recht. Nüchtern betrachtet war es nicht zumutbar, dass sie sich jede Möglichkeit verbauten, eine Familie zu gründen. Schweren Herzens verabschiedete sich Orpa. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Naomi wollte verhindern, dass ihre Schwiegertöchter ihr schweres Schicksal mit ihr teilen müssen. Sie sollen ihr eigenes Leben leben und gestalten können. Orpa befolgte also den Rat von Naomi und wir können das gut nachvollziehen, ist verständlich, vermutlich hätten wir uns auch nicht anders entschieden schlussendlich. Doch Ruth weigerte sich. Sie wollte an der Seite ihrer Schwiegermutter bleiben. Naomi war total dagegen. Nochmals drang sie auf Ruth ein, sie soll endlich nach Moab zurückkehren. Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh jetzt nach. Geh ihr nach. Verschwinde auch. Mach's mir nicht noch schwerer. Es nützt sie alles nichts. Ruth war entschlossen, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Sie wollte nicht zu ihrem Volk und auch nicht zu ihrem Gott zurückkehren. Sie beschwor Naomi, dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein, basta. Jeder weitere Versuch, mich zurückzuschicken, ist sinnlos, ich werde nicht gehen, da kannst du machen, was du willst. Ich werde bei dir bleiben. Du kannst mit deiner Schwarzmalerei aufhören, sie beeindruckt mich nicht, mein Schluss steht fest. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, dort bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ist jetzt alles klar? Das ist ein verblüffender Entschluss einer Moabitin. Damit sagt sie klar und deutlich, dass sie sich nicht nur äußerlich von ihrem Land und ihrem Volk, ihr Land und ihr Volk verlassen hat, sondern dass sie sich nun zum Volk Israel zugehörig versteht. Mein Volk ist dein Volk. Heute würde man sagen, dass sie sich voll und ganz in das Volk Israel integrierte. Gelungene Integration. Zudem hatte sie auch den Gott der Moabiter verlassen. Den Glauben, mit dem sie groß geworden war. Und sie wandte sich dem Gott Israels zu. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Bisschen paradox, weil ja Israel die Götter der Nachbarvölker verehrte und da kommt einer aus einem Nachbarvolk und sagt, euer Gott ist mein Gott, dein Gott ist mein Gott. Es ging Ruth also nicht nur darum, ihre Schwiegermutter zu begleiten, sie wollte zum Gott Israels gehören. Das ist ein klassisches Beispiel einer Bekehrung im Alten Testament. Ruth kann bis heute als Vorbild einer richtigen, ernst gemeinten und tiefgreifenden Umkehr angesehen werden. Sie änderte ihre Überzeugungen, ihren Glauben und ihre Traditionen, mit denen sie aufgewachsen war, total. Und das ist genau das, was bei einer Bekehrung geschieht. So sagt Petrus den Menschen, die fragten, wie sie auf die Verkündigung des Evangeliums reagieren sollten, ändert eure Gesinnung. Ich weiß, das steht in der Luther-Übersetzung, tut Buße. Aber Buße ist nicht so eine gut verständliche Übersetzung, weil bei Bußen, die bezahlen wir. Oder ich habe falsch parkiert, dann bezahle ich eine Buße und dann ist das erledigt. Das nächste Mal parkiere ich wieder, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Wenn ich erwische, bezahle ich eine Buße. Im griechischen Grundtext steht eigentlich der Begriff für Gesinnungsänderung, ich ändere meine Einstellung, ich ändere mein Denken, ich ändere mein Verhalten. Es geht um eine Lebensveränderung, nicht, dass ich etwas bezahle. Bezahlt hat Jesus. Es geht um die Veränderung des Lebens. Und Paulus schreibt über die Gesinnungsänderung der Thessaloniker Folgendes, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Ihr habt eure Gesinnung geändert, ihr seid von euren Götzen weg zum lebendigen Gott. Wer sich entschließt, Jesus nachzufolgen, der trifft, wenn er es wirklich ernst meint, immer eine radikale Entscheidung. Man kann eben nicht nur ein bisschen Christ werden. Man kann ein bisschen christlich werden. Aber nicht Christ. Entweder vertrauen wir Jesus oder wir lassen es. Jesus sagt das einmal so, keiner kann von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Wir können nicht ein bisschen Jesus nachfolgen und nebenbei noch einige Heilige verehren. Und wenn es uns dann schlecht geht, dann beten wir zu Jesus und dann vielleicht noch zum Sankt Antonius. Oder vielleicht kann ich es ja mit der Maria auch noch versuchen. Von den Christen in Ephesus wird uns berichtet, wie konsequent sie Jesus nachfolgen wollten. Sie trennten sich von allem, was ihnen bis dahin wichtig und wertvoll war. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das haben sie einfach verbrannt. Das wäre doch was gewesen für die Mission. 50.000 Silberdrachmen. Das war damals ein Riesenvermögen. Sie hätten diese wertvollen Bücher verkaufen können, doch sie wollten damit nichts mehr zu tun haben. Und sie wollten auch nicht die Zauberei fördern, deshalb wollten sie sie nicht verkaufen. Sie wollten nur noch Jesus im Zentrum ihres Lebens haben, alles andere musste weg, was in eine andere Richtung bringen könnte. Hast du schon einmal einen solchen radikalen Schnitt in deinem Leben gemacht? Hast du dich einmal wirklich konsequent dazu entschlossen, Jesus nachzufolgen? Oder hast du gedacht, ich werde ein bisschen christlich, weil die Christen sind eigentlich nette Kerle. Und da möchte ich dazugehören. Die helfen ihm, wenn man sie fragt und so, coole Sache. Bist du christlich geworden oder bist du Christ geworden? Und hast du das losgelassen auf das, was du bis anhin vertraut hast? Oder hast du das immer so auf der Rückhand, wenn es dann nicht klappt, habe ich ja noch meinen alten Heiligen. Müsstest du noch einiges ausmisten und verbrennen, so wie die Christen in Ephesus es getan hatten? Ein Talisman oder ein so ein Bändel? Ein Kollege von mir im Männerchor, der kam aus einer Reise zurück, hatte so ein Bändel gehabt, so ein Faden, also mit dem Dummelisme, so Wolle, Wollfaden. Ich habe gesagt, was hast denn du da für einen Wollfaden? Und ich denke, ja, das hat er bekommen, er war da in einem anderen Land und da hat er quasi einen Segensband bekommen, er dürfte jetzt das nicht abziehen, weil dann würde vielleicht etwas Schlimmes passieren. Ich dachte, hey, meinst du das tatsächlich im Ernst? Du ziehst es diesen Bändel tatsächlich nicht ab? Nein, zieh ihn nicht ab. Dann hat er ihn plötzlich mal nicht mehr gehabt, dann habe ich gesagt, wo hast du ihn jetzt? Ja, er hat ihn zu Hause aufgehängt. Haben wir so Talismänner, Gegenstände, Dinge, denen wir magische Kraft verleihen? Ich kann dir eins sagen, das gefällt Gott nicht. Du kannst das verbrennen. Und wenn du nachher mit dem Auto einen Unfall hast, ist egal, das ist nicht wegen dem Bändel. Hast du nicht aufgepasst beim Fahren? Die Entscheidung von Ruth war konsequent und sie ließ keine Hintertüre offen, durch die sie von ihrem Entschluss hätte abrücken können. Ihr Entschluss war definitiv, wo du stirbst, da will auch ich sterben, dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn, und jetzt wohl bemerkt, sie spricht jetzt nicht einfach der Zorn Gottes, sondern der Zorn des Herrn, der Zorn Jahwes, das ist der Eigenname des Gottes Israels. Von daher wissen wir ganz genau, dass sie vom Gott Israel spricht. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Was den Entschluss von Ruth noch erstaunlicher macht, ist die Tatsache, dass sie dadurch keinen sichtbaren Gewinn hatte. Bei Naomi hatte sie die Fürsorge Gottes nicht erkennen können. Naomi war frustriert, enttäuscht von Gott. Naomi war über ihre Führung Gottes enttäuscht. Ruth konnte nicht erwarten, dass sie durch die Hinwendung zum Gott Israels in Zukunft erfolgreicher sein würde. Sie konnte nicht erwarten, dass sich die Probleme einfach lösen, die sie jetzt haben. Dass sich ihr Schicksal einfach wenden würde. Ruth vertraute ihr Leben dem Gott Israels an, weil sie erkannte, dass der Gott Israels der lebendige und wahre Gott ist, der Gott der Himmel und Erde erschaffen hat. Wenn nicht ihm, wem sollte sie sonst vertrauen? Wenn nicht ihn anbeten und verehren, wen sollte sie sonst verehren? Alles andere sind tote Götter, Götzen. Das ist wahrer und tiefer Glaube. Wer Jesus nachfolgen will, weil er hofft, dass er in diesem Leben dadurch mehr Erfolg haben wird, der hat nicht begriffen, um was es im Glauben wirklich geht. Und leider ist die Verkündigung von heute oft so, dass wir den Leuten versprechen, sie sollen zu Jesus kommen. Wenn sie zu Jesus kommen, dann wird dein Leben besser funktionieren. Dann wirst du mehr Erfolg haben. Das war bei Ruth nicht der Fall. Sie hatte keine Erfolgsgarantie, aber sie hat erkannt, dass der Gott Israels der wahre und lebendige Gott ist. Nun, Naomi war klar geworden, dass Ruth um keinen Preis von ihr weichen wird, und so beendete sie ihre Versuche, sie zur Rückkehr zu bewegen. Sie reiste nach Bethlehem, und dort angekommen wurde ihre Ankunft zum Stadtgespräch. Also Naomi und Ruth, das war natürlich ein kleines Dorf, nicht eine Stadt wie Zürich, sondern das hat sehr wenig Einwohner gehabt. Als Naomi und Ruth in Bethlehem ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum, und die Frauen riefen: Ist das nicht Naomi? Naomi war immer noch zutiefst enttäuscht und verbittert über ihr Schicksal. Sie erwartete nichts Gutes mehr vom Leben. Und selbst die Tatsache, dass Ruth bei ihr bleiben wollte, konnte sie in ihrer depressiven Stimmung nicht umstimmen. Sie antwortete den Frauen: Nennt mich nicht mehr Naomi. Naomi bedeutet die Liebliche. Nennt mich Mara. Mara bedeutet die Bittere. Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Sie hat sich dermaßen mit dem identifiziert, dass sie nicht mehr Naomi heißen wollte, sondern Mara, die Bittere. Sondern alle wissen, wie verbittert sie ist. Und damit die Frauen verstehen, was sie so zermürbt hat, erzählt sie, was ihr zugestoßen war. Mit meinem Mann und zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen, arm und ohne Beschützer. Eben kein Mann, der für sie sorgen wird, weil sie in dieser Kultur als Frau eigentlich schutzlos war. Lässt der Herr mich heimkehren? Warum nennt ihr mich noch Naomi? Passt gar nicht mehr zu mir. Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Naomi war eine enttäuschte und gebrochene Frau. Kein Lichtblick, der ihr noch Hoffnung geben konnte. Und wir können das allzu gut verstehen. Naomi fühlte sich von Gott schlecht behandelt. Er hatte ihr Schweres angetan. Doch obwohl sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnte, hatte ihr Gott durch ihre Schwiegertochter Ruth eine Frau zur Seite gestellt, die ihr Schicksal noch zum Guten wenden wird. Aber da, zu dem Zeitpunkt, hatte sie keine Vorstellung, dass das sein könnte. Und bei Ruth sehen wir, wie echter und tiefer Glaube aussieht. Ein Glaube, der nicht die Erfolge in dieser Welt sucht, sondern sich einfach an den lebendigen Gott klammert, passiere, was wolle. Das möchte ich zum Schluss mit einem schweren Schicksalsschlag eines jüdischen Mannes, der mit seiner Frau und seinem Kind der spanischen Inquisition entflohen war, zeigen. Auf der Flucht trieb er im stürmischen Meer mit seinem kleinen Boot auf eine steinige Insel zu, und durch einen Blitzschlag wurde seine Frau getötet, und im Sturm schleuderte sein Kind ins Meer und ertrank. Allein, elend, nackt und geschlagen geht der Jude seinen Weg weiter und spricht zu Gott: Gott Israels! Ich bin hierher geflohen, um dir ungestört dienen zu können, um deine Gebote zu erfüllen und deinen Namen zu heiligen. Du aber hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Solltest du meinen, es wird dir gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter, es wird dir nicht gelingen. Du kannst mich schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen. Ich werde immer an dich glauben. Oder ich werde mich immer an dich klammern. Ich werde dich immer lieben, dir selbst zum Trotz. Der hatte nie die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht. Oder wir können es mit Asaf sagen, auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Oder wie Jakob im Kampf mit Gott schrie, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich klammere mich an dich. Das ist Glaube. Ich bete. Vater, die Wege, wie du Menschen führst, sind für uns oft nicht verständlich. Oft erschrecken wir. Auch wenn wir sehen, was Naomi durchmachen musste. Mann und Söhne verloren, keine Enkel. Und wir haben keine Antworten. Und da kommt diese Ruth aus einem anderen Land, die an einen anderen Gott glaubte und verlässt sich auf dich und klammert sich an dich. Einfach weil sie erkannt hat, dass du der lebendige Gott bist. Und dass es überhaupt nichts, keinen anderen Gott geben könnte, an den es sich zu klammern lohnt. Und hilf uns, dass wir nicht bei der kleinsten Unebenheit in unserem Leben gleich schreien, Gott, warum lässt du das zu? Sondern dass wir einfach uns an dir festklammern. Denn du bist der lebendige und wahre Gott und du wirst alles zum Ziel bringen, auch uns. Ob wir in dieser Welt Erfolg haben oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Relevant ist, dass wir mit dir unterwegs sind und dass du mit uns unterwegs bist. Wir beten dich an. Amen.